Ihr hört Katz, eine neue Mailback-Folge mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Arabella Wintermeyer.
Hi.
Und ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir mal wieder Fragen aus der Community beantworten. Wir sind mit dem Podcast in der Sommerpause. Anfang September kommen wir wieder zurück. Es ist eine Phase jetzt, in der, also es kommen ja immer Filme in dieser Sommerpause raus, bei denen man so denkt, Mist, hätten wir eigentlich gerne eine Folge zu gemacht. Shyamalan droppt da, glaube ich, auch immer rein. Also wir haben ja zu Knock at the Cabin keine Folge gemacht und ich weiß noch, Lukas, damals hattest du eine Folge bei Long Take, glaube ich, zu Old dann gemacht, als Katz in der Sommerpause war. Ja. Ich würde das immer gern machen, aber irgendwie genau immer bringt ja die Filme raus, wenn wir Sommerpause machen. Wir werden mal versuchen, vielleicht nach der Sommerpause eine Folge zu machen, wo man ein paar der Sachen mal zusammen bespricht, also auch Long Legs und dies und das. Also es kommt relativ viel jetzt in diesen in diesem Monat. Wie geht's euch denn so, Arabella? Schön, dass du auch im Mailback jetzt mal mit dabei bist. Bist du selber im Urlaub oder bist du am Arbeiten? Wie sieht das so aus? Wie ist so dein Sommer gerade?
Ah, ich war bereits im Urlaub. Ich bin in Helsinki gewesen und in Tallinn. Ah. Das heißt, eigentlich die schöne freie Zeit ist auch schon wieder vorbei. Mhm. Genau, eigentlich teilweise arbeite ich ja auch noch für Phoenix als freie Redakteurin. Das heißt, da ist auch gerade noch Sommerpause. Das heißt, im Moment ist alles etwas ruhiger. Aber das Schreiben, die Filmkritiken, das läuft gerade wieder an.
Ja, gibt's ein paar Sachen. Lukas, was machst du so?
Ich mache keinen Urlaub tatsächlich. Ich hatte Urlaub geplant, der irgendwie ein bisschen zerfallen ist wegen äußeren Umständen und verbringe meinen Sommer deshalb gerade mit Arbeit und Wurzelbehandlung. Das heißt, das Beste, was man sich vorstellen kann. Es läuft optimal.
Wie ist denn das bei euch, wenn ihr im Urlaub seid, in anderen Städten seid? Geht ihr, und es ist nicht für ein Filmfestival, also ihr seid nicht da, um auf einem Filmfestival zu sein, geht ihr dann ins Kino? Arabella, warst du in Helsinki im Kino?
In Helsinki jetzt tatsächlich nicht. Ich gehe aber grundsätzlich sehr, sehr gerne im Ausland, sage ich mal, ins Kino, weil ich finde, man erlebt auch noch mal ganz anders, wie andere Menschen auf Film reagieren. Und ich hatte da Anfang des Jahres ein sehr schönes Erlebnis bei Poor Things. Den habe ich in Athen gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man da Lanthimos vielleicht auch noch mal anders schätzt. Aber ich war überrascht, als ich ihn vorher in der Pressevorführung in Berlin gesehen habe, dass man sehr verhalten war. Liegt vielleicht aber auch wieder an uns Filmkritikern, dass wir eigentlich einfach keine Emotionen zeigen wollen. Auf jeden Fall da in Athen wurde mitgeklatscht, stellenweise sogar aufgelacht. Man hat das Publikum richtig gehört und nicht, dass es was ist, was ich jetzt immer bräuchte, aber da war das doch sehr, sehr schön, gerade bei diesem Film.
Ja. Ich finde das ganz geil. Irgendwie ist es immer so ein Erlebnis, woanders ins Kino zu gehen, obwohl die Sache ja einfach ist. Ich glaube, deswegen macht es auch so Bock in anderen Städten, weil man muss nicht viel verstehen irgendwie, außer, wobei in Griechenland fand ich es manchmal echt schwer, rauszufinden, was im Kino läuft, weil die Schrift ja auch anders ist. Und bis ich irgendwie rausgefunden habe in Athen, wo jetzt Dune 2 läuft und welches Kino überhaupt solche Filme zeigt, so hat es ein bisschen gedauert mit Googlen damals. Aber ich finde, das macht immer Spaß, weil man erstens nicht weiß, verstehe ich den Film überhaupt? Das ist schon so das erste Rätsel, das man hat, ne? Wie ist das hier nochmal mit Englisch und sowas? Ist das untertitelt oder nicht? So, das ist so das erste Ding. Dann sucht man sich ein Kino raus, dann muss man da ja hin. Das ist dann meistens vielleicht in einem Teil der Stadt, in dem man noch nicht war. Dann ist diese ganze Kinokultur, die man ja in- und auswendig kennt, ja so ein bisschen anders. Also man fragt sich dann, okay, was gibt's für Getränke? Was gibt's für Snacks? Was ist da so an sich los? Und dann sind diese Seele ja auch nochmal ganz anders. Dann sieht man die ganze Zeit Werbung, die man nicht versteht oder keine Ahnung hat, worum das geht. Dann kommt manchmal noch die Nationalhymne des Landes oder sowas. Also ich finde auch, es ist immer eine ganz gute Experience. Plus, mir bleiben die Filme immer total mit diesen Städten dann so zusammen in Erinnerung. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt, wenn ich in Griechenland bin, dann einen griechischen Film schaue oder so. So krass bin ich dann nicht. Aber ich gucke da meistens irgendwas, was wir für Katz schauen müssen oder sowas. Aber ich habe das öfter, dass ich noch weiß, zum Beispiel auf Rhodos habe ich Eternals geguckt oder sowas. Irgendwie ist dann so ein seltsamer Film mit einem seltsamen Ort irgendwie für mich verbunden. Lukas, wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube, diese Verknüpfungen schaffen es schon ein ganz guter Ansatzpunkt. Ich glaube, Kulturprodukte, das ist jetzt so ein kalter, formaler Begriff, aber halt einfach Bücher und Alben und sowas alles an anderen Orten zu genießen und die damit zu verknüpfen, ist immer super faszinierend. Also wir kennen das, glaube ich, ja alle am stärksten von Musik, die immer so mit so bestimmten Phasen unseres Lebens oder mit einem bestimmten Sommer oder so verknüpft ist. Aber das mit Filmen so aktiv herbeizuführen, finde ich auch schon ganz interessant. Und deshalb, ich glaube, das meiste, was in meiner Antwort enthalten wäre, hat Christian schon auch gesagt. Ich gehe immer so einmal an einem anderen Ort dann ins Kino. Also ich möchte auch nicht den Urlaub damit füllen. Ich möchte eigentlich auch irgendwie am Strand liegen oder was erleben, je nachdem, welche Art von Urlaub das ist. Aber ich möchte eben auch mindestens einmal dieses seltsame Ritual als Teil von Menschen, die ich nicht kenne, erleben, die nochmal ganz anders sind, so als Publikum, als man das sonst erlebt. Und die auch vielleicht manchmal, gerade wenn man so lokale Sachen schaut, auf ganz andere Sachen reagieren. Und ich mag auch immer diese Idee von, was ist denn ein Film, der universell ist, der kulturelle, der nationale Grenzen überschreitet, und was scheitert irgendwie an Leuten, die etwas anders sind. Und das finde ich einfach immer interessant zu beobachten. Es ist so eine spannende Mischung aus so einer reinen Schaulust und so einem soziologischen Blick, so okay, wie funktioniert dieser Prozess hier jetzt genau?
Ja, das macht auf jeden Fall immer Bock, finde ich auch. Aber ich finde, wie du es sagst, einmal, ja, einmal reicht. Man muss dann nicht drei Filme da irgendwo in irgendwelchen unterschiedlichen Kinos schauen. Arabella, ich wollte dich noch mal fragen, du bist ja jetzt coolerweise regelmäßiger bei uns dabei, bei Cuts. Ich weiß nicht, ob ich deinen Werdegang noch genau im Kopf habe, weil mir scheint so, dass wir alle drei Politikwissenschaften studiert haben. Kann das sein? Du kommst doch auch aus der Ecke, ne?
Ganz genau, ja. Ich habe Politikwissenschaft in Potsdam studiert, im Bachelor mit Geschichte im Nebenfach und habe dann meinen Master an der FU Berlin gemacht, auch in Politikwissenschaft.
Und wie dann diese Brücke von Politik zu Film? Wie kam das bei dir? Das finde ich bei uns allen irgendwie interessant, mal zu hören.
Also Film hat mich immer schon interessiert. Also das war auch was ich in der Schulzeit schon in einem Filmclub irgendwie ausgelebt habe. Ich bin aber beruflich erstmal gar nicht in die Richtung gegangen. Also das, was die ersten Schritte nach dem Studium waren, war dann tatsächlich bei Phoenix. Also als freie Redakteurin bin ich dort nach wie vor tätig. Das war aber von Anfang an etwas, was nur eine begrenzte Zeit meiner Woche in Anspruch nimmt. Und ich bin dann damals über das Startup Shelft, ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist.
Ja, doch.
Genau, ist in erster Linie für Streaming-Tipps bekannt, hatte früher aber auch Auftraggeber wie den Musikexpress beispielsweise. Das heißt, das fing erstmal so an mit, das ist etwas, wo ich mich gerne einmal ausprobieren würde, weil ich mich eben auch schon so lange mit Film beschäftige. Und durch diese Verbindung mit Shelft war das dann recht, ja, kommod eigentlich, an Auftraggeber zu kommen, die man dann auch kennt. Und so führte das eine zum anderen. Also ich war zuerst eine Weile lang bei Musikexpress tätig, habe dann vor allem über Streaming geschrieben. Mir war aber immer schon klar, dass ich eigentlich mehr in Richtung Film möchte, und dann war der nächste Schritt die Taz, und so hat sich das nach und nach ausgebaut.
Lukas, du hast auch Politikwissenschaften gemacht, ne?
Na, ich habe genau genommen Political Economics in Heidelberg studiert, was ein Kurs ist, der 50% Politikwissenschaften und VWL eben mischt, ganz zu meinem Leidwesen. Es war kein Studium, an dem ich besonders viel Vergnügen hatte, aber ich kann jetzt immer noch, keine Ahnung, irgendwelche komischen Regressionskurven zeichnen, wenn man mich nachts aufweckt. Aber ja, rückblickend war mein Schritt ja tatsächlich, dass ich während dem Studium gemerkt habe, dass ich in diesem Bereich nicht dauerhaft bleiben möchte, dass auch Parteipolitik, ich war damals Mitglied einer größeren deutschen Partei, mich auch in den Wahnsinn treibt. Und dann habe ich ein Praktikum bei Kinozeit gemacht, wenn du dich erinnerst. Und die haben mich dann relativ früh in dieser Zeit schreiben lassen. Und danach hat sich so eine seltsame Kaskade von immer neuen Auftraggebern halt ergeben. Man hat das tatsächlich dann wohl gelesen und rezipiert. Und dann haben mich andere Leute angeschrieben, hey, möchtest du nicht auch was für uns schreiben? Und so ist dann mein jetziger Stamm an Kunden zustande gekommen. Also ich habe mich bis jetzt noch nie getraut, mich, glaube ich, irgendwo zu bewerben, aber eines Tages bestimmt, eines Tages.
Eines Tages, ja. Ich habe das nur im Nebenfach gemacht, weil mir witzigerweise, als jemand, der jetzt einen Philosophie-Podcast macht, Philosophie irgendwie zu drüber war an der Uni so ein bisschen, und ich ich weiß auch nicht, noch irgendwas anderes machen wollte, und dann, hatte ich das so für 30, wie hieß das, ECTS an der FU Berlin, und hätte gern mehr gemacht, glaube ich. Also jetzt immer noch so bei internationalen Beziehungen und so, denke ich, da klingelt noch was. Ja.
Säkurisation.
Ja, ich habe noch eine Frage so an euch, bevor wir so in die Frage von den Leuten gehen. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, Lukas, haben wir darüber schon mal geredet? Das ist ja alles so ein Brei irgendwie. Man hat ja das Gefühl, man hat ja alles schon mal besprochen. Aber die Frage heißt, ist alles nur noch ein Vibe? Und zwar nehme ich wahr, dass im Online-Diskurs, und ich bin nicht ganz sicher manchmal, wie das zu trennen ist, ob das einfach nur Gen Z ist, ob es nur ist, wie man im Internet über Sachen redet und so, aber man hat ganz oft das Gefühl jetzt, finde ich, dass Film, Kultur, Kunst, online besprochen, einfach immer ein bestimmter Vibe ist und entweder checkt man den Vibe oder man checkt halt den Vibe nicht. Also aktuelles Beispiel ist M. Night Shyamalans Trap, dieser Film, der so ein bisschen auf dieser Taylor Swift Konzertreihe so ein bisschen gerade reitet, wo ja dieser Serienmörder dann da auf dem Konzert ist, meine ich, wenn das nicht schon dann nach dem Twist ganz anders ist. Und da gibt es jetzt so einen Diskurs wieder auf Film-Twitter, in Anführungsstrichen. Und man hat das Gefühl, es dreht sich nur um die Frage, ob man halt Shyamalan checkt oder ihn halt nicht checkt. Und ich frage mich, ob ihr das auch so wahrnimmt, dass der öffentliche Diskurs um Kultur immer mehr in so eine In-Group, Out-Group mit etwas Viben, irgendwie es checken oder nicht checken, so in diese Richtung geht. Denn es fällt, finde ich, schon auf, dass man manchmal das Gefühl hat, es können gar keine längeren Argumente mehr gemacht werden, außer ja, entweder man checkt es halt oder man checkt es nicht. Und das ist halt so ein Shyamalan-Vibe, den es dann da gibt. Nimmst du das auch wahr, Lukas?
Ich würde zwei Argumente da vielleicht anbringen in dem Moment. Zum einen würde ich sagen, ja, wir sehen gerade ja eigentlich auch seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren so ein Zerbrechen von bestimmten Internetöffentlichkeiten, diese seltsam konfliktive Situation, wo alle so in einen Hof zusammengesperrt werden und sich gegenseitig einschreien, scheint auf Dauer anstrengend zu sein. Und deshalb entstehen ja auch im großen Maße zum Beispiel so Sachen wie Discord-Server, wie der von Katz, wo Leute in stärker ausgewählten Gruppen dann doch wieder zusammenfinden, wo diese Bubble-Logik, die Leute vorher so oft verdammt haben, tatsächlich irgendeine Dimension bekommt, die greifbar wird. Also ich glaube tatsächlich, wir sehen so einen Massenrückzug und der findet eben auch durch so bewusste Distinktion statt, oder? Man schafft so ein bisschen, man macht die Wagenburg, man rückt zusammen und ich glaube, so Sachen wie Film-Twitter, da hast du immer schon eine recht enge eingeschworene Gemeinde gehabt, aber das verstärkt sich jetzt nochmal, wo irgendwie das so in der Welt verstreut ist und plötzlich viele Gruppen auch kleiner geworden sind. Und das andere würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnimmt, aber wenn man so ältere Texte sich durchliest, dann merkt man schon, dass so die 80er, die 90er bis so in die frühen 2000er rein, dass die sehr stark fasziniert waren von Theorie, dass Theorie wirklich auch so eine große popkulturelle Dimension bekommen hat. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der das Feuilletonistische, in der das Argumentative, in der das gesellschaftlich Diskursive sehr wenig Theorie getrieben ist und dann eben tendenziell stärker so Stimmungskonzeptionen einen Zug finden, weil so ein bisschen die ästhetischen Kategorien, die Gesichtspunkte, unter denen man tatsächlich Kunstwerke bewertet zum Beispiel, so ein bisschen ins Abstrakte, ins Verwaschene rücken. Und natürlich gibt es immer noch da Gemeinden und natürlich gibt es auch immer noch bestimmte Gruppen, die halt sowas lesen und Verlage, die das in großem Stil herausbringen. Aber mir scheint schon, also soweit ich das aus diesem historischen Vergleich und dem, was ich da eben wahrgenommen habe, herauslesen kann, dass es Zeiten gab, in der so eine ganz stark auf Indizierung, auf Kategorisierung, auf bestimmte Ordnungen angelegte Denkweise, in denen die einfach gesellschaftlich prägnanter, präsenter und anerkannter war. Ich glaube, wenn heute einer irgendwie einem so ein bisschen was dahin rotzen würde, würde man das oft als so ein bisschen albern empfinden. Und ich glaube, das sehen wir im Diskurs ja häufig so, dass auch, sagen wir, stimmungsmäßig, wenn jemand viel schreibt zu einer Sache, das leicht geschlagen wird davon, dass jemand halt ein lustiges Meme drunter postet. Das war jetzt gerade nur so ein spontaner Gedanke zu dieser Frage, also ich hatte nicht gesehen, dass die irgendwo auf der Liste war, deshalb war ich gerade so ein bisschen überfordert, aber ich konnte trotzdem hoffentlich was sagen.
Ja, die war auf keiner Liste, die kam doch von mir, ja. Hast du auch das Gefühl, Arabella?
Ja, also mein Gefühl geht etwas in eine ähnliche Richtung, auch was das angeht, dass das Feuilleton vielleicht nicht mehr so sehr ich tue mich immer schwer davon, von objektiven Kritiken zu sprechen oder von objektiven Kriterien, weil es das meiner Meinung nach so gar nicht gibt. Aber dass wir uns vormals vielleicht besser auf bestimmte Kategorien haben einigen können und dass das verwaschen wird. Was ich an sich gar nicht so schlimm finde, wenn das Feuilleton dann nicht mehr allein auf dem Thron sitzt und die Meinung vorgibt. Aber was mich dann doch stört in der Entwicklung der Filmkritik, ist, dass das meiner Meinung nach oft immer mehr in eine Art Empfehlungscharakter geht. Dass man also auch als Kritiker, als Person, die diesen Film nun mal mit einem bestimmten Raster bewertet, sich gar kein eigenes Urteil mehr zutraut, sondern immer schon in diese Richtung geht, das ist wahrscheinlich etwas für Leute, die auch diese Filme mögen oder Menschen, die das nicht schätzen, sollten auch das nicht gucken. Da bin ich ein großer Feind von, weil ich finde, dann brauchen wir überhaupt keine Kritiken mehr machen. Dann ist das eben so eine Art Empfehlungsjournalismus. Und das verbinde ich dann mit dieser Art Vibe. Und da kommt, wenn man von Vibe spricht, finde ich auch immer so eine ironische Haltung mit rein, wenn man Filme bewertet, wenn man Filme kritisiert. Und das mag ich wiederum auch gar nicht. Also das würde ich als Trend ausmachen, dass man sagt, man verhält sich gar nicht mehr richtig zu etwas. Man legt gar keine Kategorien mehr darin an, sondern alles wird irgendwie ironisch betrachtet, alles kann irgendwie auch einfach nur Fun sein und das ist etwas, was mir sehr zuwiderläuft in der Filmkritik.
Ich glaube, wo die beiden Aussagen von uns so ein bisschen zusammenlaufen, ist, dass man es auch komisch findet, bestimmte popkulturelle Auswüchse zu ernst zu nehmen, dem zu viel Gewicht zuzuweisen. Traditionell hatten wir ja gerade in der deutschen Theorie, also zu diesem adornistisch geprägten, ja schon auch die Bereitschaft, popkulturelles tonnenschwer zu attackieren, tonnenschwer niederzuwalzen. Als ich hatte mit dir schon drüber geredet, Christian, letztens bei Medienstudenten waren, die ein Filmkritikseminar besucht haben, wurde mir da gesagt, man schaut sich halt Kritik auf YouTube an, man hört vielleicht mal einen Podcast, aber man liest das nicht, denn, und diese Aussage ist so gefallen, lesen tut man zu Themen, die wichtig sind, die ernst sind. Und der Film wird nicht als ernstes Thema angesehen. Und ich glaube, da passt Arabellas Diagnose, so einer etwas ironischen Betrachtung, schon dazu. Also man kann sich ja auch, wenn man sich so manche Letterboxd-Kritiken angeht, die dann vielleicht zu schwelgerisch, zu poetisch werden, man kann sich ja auch schnell lächerlich machen mit einer bestimmten Art zu schreiben. Und ich glaube, man versucht das heute auch oft zu vermeiden, indem man eben in so Gefühligkeiten geht, die dann halt weniger angreifbar sind. Also ich glaube, es ist schon, nachdem wir jetzt eine Phase hatten im Internet, wo sich gefühlt alle gegenseitig zerfleischt haben, ist man vielleicht auch manchmal vorsichtiger geworden. Also das sind natürlich auch alles immer nur so selektive Eindrücke, die ich hier habe, aber das war auch ein Gefühl, das ich in letzter Zeit hatte.
Ja, dieses schnelle Ironisieren, da haben wir auch eine Frage zu, naja, eigentlich haben wir da keine Frage zu bekommen, aber es ist was ich davon abgeleitet habe oder woran ich denken musste und das ist, Pascal hat uns gefragt, in welcher olympischen Disziplin holt ihr eine Medaille? Und da fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr Olympia verfolgt habt jetzt so ein bisschen, ich habe das nicht so richtig gemacht, sondern ab und zu mir mal so ein paar Zusammenfassungen angeguckt und ich fand da auch ganz interessant diese Spontan-Mimifizierung, die ich, weiß ich nicht, natürlich aus der Jugend oder so nicht kenne von Olympia, ne? Dass also mittlerweile so wir diese Sportler und Sportlerinnen sehen und diese Bilder gehen um die Welt und sofort kann man dann natürlich irgendein Meme draus basteln und dann ist das irgendwie, wird das weitergereicht und dann wird das so direkt so eine popkulturelle Sache und da gab es ja dann diese beiden beim Schießen, genau, die beiden Schützen, einmal war sie aus Korea, ich weiß nicht genau, genau, und der andere aus der Türkei, und dann gab es noch diesen dritten Typ, der so nach hinten übergebeugt ist, wahrscheinlich haben Leute das alle gesehen und auf einmal ist es halt so ein Meme und so ein Gag und dann kann natürlich auch wieder Academic Twitter kann dann wieder seine Gags draus machen, das eine ist halt so ein First-Year-Student, der eine PowerPoint-Preso hält und das andere, dieser coole ältere Typ, ist halt irgendwie so ein Dozent, der seine Folien irgendwie am Bahnhof gerade fertig gemacht hat und so. Und ich fand es auch lustig so, aber da ist mir auch wieder aufgefallen, ah krass, ja stimmt, man ist sofort natürlich mittlerweile in so einer Mimifizierung, in so einer Gagifizierung von allem und alles ist dann so Kult und dann aber auch wieder vergessen so irgendwie beim nächsten Mal, ne? Und das hat man, vielleicht das ist ja auch das, was Anton Jäger bei Hyperpolitik so ein bisschen zu Politik schreibt und vielleicht ist das so bei Kunst auch mittlerweile so, dass alles so ein kurzes Ding ist, so ein Vibe, da gehen wir alle hin, das ist irgendwie super krass und dann ist es wieder auch so ein bisschen vorbei, ja. Aber welche Disziplin würdet ihr denn erstmal bei Olympia machen? Das ist ja die viel wichtigere Frage. Arabella, wo holst du eine Medaille?
Jetzt ist die Frage, soll ich sie ironisch beantworten oder ernst gemeint?
Ja, ironisch, Vibe-based.
Oh Gott. Naja, also wenn ich sie ehrlich beantworte, dann natürlich in keiner. Ich muss aber vielleicht auch vorneweg dazu sagen, dass ich mit Olympia generell gar nicht so viel anfangen kann, auch mit dem Gedanken, der da dahinter steckt. Und da meine ich natürlich auch weniger die Idee, dass da verschiedene Nationen in Frieden zusammenkommen, sondern eben mit diesem höher, schneller, weiter einfach sehr wenig anfangen kann. Also der Selbstoptimierung um der Selbstoptimierungswillen. Deswegen ist meine Antwort ironisch gedacht auch eine, die wirklich keine erstrebenswerte Leistung zumindest ist. Und das wäre der Helmut Schmidt Gedächtniswettkampf im Wer raucht am meisten Zigaretten, ohne dass ihm schwindelig wird.
Ich wäre sofort dafür, das olympisch zu machen.
Das wäre nicht schlecht, ja.
Ich mag, auf der anderen Seite sind so die Vapor, die auch irgendwie da sind, aber die Teams mögen sich nicht so richtig von den verschiedenen Seiten.
Ja. Das ist überhaupt nicht die gleiche Sportart, wird dann immer in Interviews gesagt. Was würdest du machen, Lukas?
Na, ich glaube, die ernsthaftere Antwort wäre, na, die, in der ich tatsächlich Medaillen gewonnen habe, auch wenn es lokale waren, auch wenn es eher so Silber- und Bronze-Sachen waren, aber ich habe ja eine ganze Weile Bogenschießen gemacht und war darin auch nicht völlig scheiße, wenn ich es mir jetzt mal mit sehr viel Selbstbewusstsein da sage. Ich glaube aber, dass ich das heute nicht mehr so gut könnte, weil das liegt ja jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Und ansonsten hätte ich, glaube ich, an allen Sachen, die irgendwie mit einfach schier mit Kraft zu tun haben, einfach Interesse, weil ich jetzt ja gerade wieder in so einer Fitnessstudio-Phase bin und mich aufpumpe und dann vielleicht kann ich irgendwelche Gewichte heben oder so. Nicht, dass das jemals irgendwas, was ich tue, olympische Qualität erreichen würde, aber da sehe ich mich auf jeden Fall viel mehr als bei allem, was so bestimmte Arten von Geschicklichkeit fordert oder so. Also ich weiß, wie meine Skateboard-Versuche als Teenager waren, deshalb Skateboarding zum Beispiel fällt schon mal aus. Außer es gibt so eine eigene Sportart für so für lustiges Hinfallen. Ich glaube, da könnte ich ganz gut drin brillieren. Das würde mir gelingen, dass das irgendwie so unterhaltsam aussieht für Leute, die außen stehen.
Ja, mir würde auch nichts einfallen. Ich würde gerne gut schwimmen können. Ich glaube, das konnte ich als Kind ganz gut. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei Olympia jetzt, davor war ja noch EM, davor oder währenddessen Tour de France, ist, und das finde ich, glaube ich, bei Olympia dann doch ganz interessant, dass das so Sport ist, den man mit so einer halb interessierten Belustigung auch irgendwie so schaut. Also vielleicht auch Vibe-based schauen, aber ironisch, dass man das so guckt.
Ironisch gucken.
Ja. Nicht ironisch, nee, das meine ich nicht, sondern so das sind ja oft Sportarten, von denen hat man keine Ahnung. Also man weiß nicht, wie das genau funktioniert. Fechten. Man weiß, die fechten da, aber man weiß jetzt nicht, wie werden da Punkte gemessen, wie läuft das oder so. Und das, ich finde, glaube ich, ganz, ganz interessant, diese Mischung aus, das ist für diese ganzen Sportler und Sportlerinnen der Höhepunkt ihrer Karriere irgendwie, so das Krasseste, was man machen kann, olympisches Gold zu gewinnen. Das ist für diese Stadt Paris ein unfassbarer logistischer Aufwand. Das verstehe ich auch bis heute nicht, wie man überhaupt diese ganzen Sachen parallel zueinander an einem Ort quasi stattfinden lassen kann. Und das ist aber gleichzeitig für mich einfach nur was ich so auf der Couch bei einem Bier schaue und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und diese Fallhöhe dazwischen irgendwie, die macht das doch zu irgendwie etwas ganz Interessantem, finde ich. Und dadurch werden dann wahrscheinlich auch so random Memes hochgespielt von Leuten, die niemand kennt, weil die Leute, die das schauen, natürlich auch nicht wissen, wie dieses Schießen genau funktioniert, sondern die sehen halt, da sieht halt jemand cool aus oder sieht halt aus wie in einem Film und deswegen ist es dann,
ich finde diese weitergereicht. Ich finde diese komische Dynamik des Zwangs, der immer so ein bisschen entsteht, dieser seltsame Druck von außen, man müsse sich doch da jetzt irgendwie so ein bisschen für interessieren. Ich habe gerade, bevor wir begonnen haben, es aufzunehmen, einen alten Text von Park Chan-wook gelesen, der irgendwie über die WM 2002 in Südkorea geschrieben hatte, wie furchtbar er das alles fand und wie unerträglich das für ihn war. Und so ein bisschen erlebe ich das auch, weil ich unterhalte mich schon dann viel über EM, WM, halt so mit meinem Vater und meinem kleinen Bruder oder so. Aber ohne dass ich da irgendwie besonderes Interesse dran angemeldet habe, sondern das wird einem so aufgezwungen und dann schaut man doch mal irgendwie 10 Minuten irgendwo rein, einfach damit man nicht komplett schweigend da sitzen muss. Also so ganz entkomme ich dem zumindest so rein familiär bedingt halt irgendwie nicht.
Ja. So wird man da reingeworfen. Gut, ihr werdet jetzt rausgeworfen, wenn ihr das hier vor der Paywall nur gehört habt, denn jetzt ist der umsonste Teil dieses Mailbags vorbei, in dem wir wirklich die tiefgründigsten Filmfragen jetzt schon hier beantwortet haben. Es geht hinter der Paywall weiter. Wenn ihr das weiterhören wollt, dann unterstützt uns gerne finanziell auf steadyhq.com/cuts.
Jetzt kommt die Moritz tiefe Frage. Welcher Donut ist Lukas?